Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Viele Leute brauchen etwas, woran sie glauben können. Früher war das gut sortiert. Da ging man freitags in die Moschee, samstags in die Synagoge oder am Sonntag in die Kirche. Doch da ist ziemlich was weggerutscht. Was aber bleibt, ist so ein spirituelles Grundbedürfnis, das schon auch irgendwie befriedigt werden soll. Das merkt man sehr schön, wenn religiöse Begriffe auf ganz profane, auf ganz irdische Sachen gelegt werden, wenn zum Beispiel die Fußballfans ins Stadion pilgern und die Stadien dann Kathedralen des Sports genannt werden. Da ist man dann im Stadion gemeinsam, da glaubt man gemeinsam, da liebt man. Da hofft man, da geht's um den eigenen Verein. Fußball hat einen religiösen Aspekt. Thomas Wieler.
Es war ein heißer Sommerabend im Juni 2000. Als Energie Cottbus in die Bundesliga aufstieg, lernte ich meinen ersten Fußballgott kennen. Sein Name Detlef Irgan. Die Fans von Energie verehrten ihn zu jener Zeit. Denn der Stürmer schoss den Verein aus der Lausitz 1997 zunächst in die zweite und dann sogar in die erste Liga. Irgang, der Mann für die entscheidenden Tore, war für viele Cottbusser Anhänger fortan ihr Fußballgott. Und das im atheistisch geprägten Osten. Was ihm bei seinem damaligen Trainer Eduard Geier allerdings keine Pluspunkte brachte, sondern eher die Probleme des irdischen Daseins vor Augen führte.
Ich habe da wahrscheinlich noch mehr Feuer gekriegt vom Trainer. Selbst wenn Gewichtskontrolle war, ich habe mehr gewogen, obwohl ich 1,90 und mein Wettkampfgewicht war 78, 79 Kilo, was ja nicht fett ist. War eigentlich nur Muskeln gewesen. Trotzdem, weil ich da ein halbes Kilo mehr gewogen habe, musste ich auch Strafe bezahlen. Also da gab es nichts.
Irrgangs Glorifizierung ließ mich erstmals darüber nachdenken, warum Fans ihre Idole mitunter zu Göttern stilisieren. Sind es die sportlichen Fähigkeiten, die nur dieser Profi hat? Ist es dessen besonders offene Art gegenüber den Fans? Seine innige Bindung zum Club? Oder ist der Spieler womöglich selbstgläubig? Für den kürzlich verstorbenen Diego Maradona, neben Pelé der bekannteste Fußballgott weltweit, hatte der christliche Glaube Zeit seines Lebens eine sehr hohe Bedeutung. Und so sagte er einmal:
Ich bin privilegiert. Aber nur, weil das Gottes Wille war. Gott hat mich gut spielen lassen. Er gab mir die Fähigkeit.
In der tiefen Überzeugung, eine ganz besondere Verbindung zum Allmächtigen zu haben, nahm sich Diego Maradona bei der WM 1986 auch die Freiheit, ein Tor mit der Hand gegen England zu erzielen. Und er sagte danach:
Es war ein bisschen Maradonas Kopf und ein bisschen die Hand Gottes.
In katholisch geprägten Ländern wie Argentinien, Italien und Spanien, in denen Kirche und Staat eine viel engere Beziehung als bei uns haben, werden vor allem Stürmer und Mittelfeldstrategen zu Fußballgöttern emporgehoben. Hierzulande sind es dagegen oft die technisch Limitierten, also Verteidiger oder Torhüter, die zu dieser Ehre kommen. So wie beim WM-Finale Deutschland gegen Ungarn 1954 in Bern, als Toni Turek im deutschen Tor ein ums andere Mal schneller als die ungarischen Angreifer war.
Jetzt ein Schuss! Gehalten von Toni, gehalten! Turek, du bist ein Teufelskerl! Turek, du bist ein Fußballgott!
Hiesige Fans nehmen den Götterkult gerne auf die Schippe. Deutsche Fußballgötter sind keine Lichtgestalten, sondern eher Malocher, die auch mal Gras fressen. Welche religiösen Anleihen sind sonst im populärsten Sport der Welt zu finden? Gibt es Heilige? Ja. Der 1884 verstorbene Priester Aloysius Crosoppi aus Italien ist seit 2010 der Schutzpatron aller Fußballerinnen und Fußballer. 2001 wurde er von Papst Johannes Paul II. Heilig gesprochen. Bilder und Gemälde von Heiligen hängen üblicherweise in Kirchen und Kathedralen. Die Kathedralen des Fußballs sind für viele die Stadien.
Drei Angriffsspieler der Engländer gegen zwei deutsche Abwehrspieler. Sie dringen in den Strafraum ein.
Das alte Wembley-Stadion in London war bis zu seinem Abriss im Jahre 2003 so etwas wie der Petersdom. Franz Beckenbauer bezeichnete den Ort einmal als das Mekka seines Sports. Als 20-Jähriger spielte er dort sein erstes großes Turnier. Bei der WM 1966 verlor er mit der deutschen Nationalmannschaft auf dem sogenannten Heiligen Rasen gegen die Gastgeber im Finale, wo in der Verlängerung das bis heute umstrittene Wembley-Tor fiel.
Da kommt eine Flanke rein, die Engländer haben eine Schusschance und kein Tor, nein, der Linienrichter gibt Tor. Tor, er hat den Ball im Netz gesehen.
Das alte Wembley, die Mutter aller Kathedralen des Fußballs, lebt in der Erinnerung weiter. Weltweit gibt es aber auch andere imposante Stadien, die Pilgerstätten der Fans. Mancherorts, wie zum Beispiel auf Schalke, existiert sogar eine Kapelle, in der auch Trauungen und Taufen durchgeführt werden. Aber auch eine Andacht vor dem Derby gegen Borussia Dortmund. Der katholische Theologe Georg Röwekamp ist Schalke-Fan.
Was ich spannend finde, ist, dass der Fußball oder die Identifikation mit einem bestimmten Verein Leuten ja etwas an Selbstwertgefühl gibt, was an anderen Stellen manchmal die Religion geleistet hat.
Irgendwann werden die Fans die Kathedralen des Fußballs hoffentlich auch wieder mit Leben erfüllen. Seitdem sie aufgrund der Pandemie gar nicht oder kaum mehr in den Stadien sind, fehlen natürlich auch die Rituale, die zu einem Fußballspiel mit Zuschauern nun einmal dazugehören. Diese Inbrunst, wenn aus tausenden Kehlen vor dem Anpfiff die Vereinshymne ertönt. Eine tiefe Verbundenheit, ein Glaubensbekenntnis für den Club. Leidenschaft natürlich auch während des Spiels mit Gesängen, Chören und Choreografien. Das hat immer etwas Liturgisches. Ein Tor fällt. Der Stadionsprecher nennt den Vornamen des Torschützen, die Fans den Nachnamen. Was manche an Wechselgesänge in der Kirche erinnert, es sind die Responsorien des Fußballs. Eine vokale Zuspitzung ist das Weihnachtssingen beim Berliner Fußball-Bundesligisten 1. FC Union. Seit 2003 treffen sich die Anhänger am 23. Dezember im heimischen Stadion an der Alten Försterei. Wenn mehrere Tausend auf den Rängen und dem Rasen besinnliche Töne anstimmen, könnte man auch meinen, man sei in einem Gottesdienst. Zumal auch das Weihnachtsevangelium nach Lukas vorgelesen wird. Fans, die mit ihrem Club durch dick und dünn gehen, versammeln sich gewissermaßen in einer Art Glaubensgemeinschaft. Religionen seien manngemacht. Das Wort Gottes sei immer auch ein Wort des Mannes, hat einmal der Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Klaus Teweleit gesagt. Was auch für den Fußball gilt, der ursprünglich ein Männersport ist. Der klassische Dreiklang aus Glaube, Hoffnung und Liebe aus dem 1. Korintherbrief auf den Verein projiziert. Dabei finden die Fans Sinnstiftung und Identität. Der Philosoph und Sportsoziologe Gunter Gebauer.
Wenn man sich die Rituale anguckt, die in den Stadien passieren, dann haben die tatsächlich den Charakter, der von Religionssoziologen konzertiert wird, als ein Brodeln, als eine Gärung, als ein Zwischenzustand. Und da kann es dann auch sein, dass Leute sich dem Fußball, der so aufgefasst, der die Menschen so packt, dass das dann für sie einen religiösen Gehalt bekommt.
Der Glaube an das eigene Team schafft Zusammenhalt und Verbindung. Für 90 Minuten spielen Hautfarbe, Herkunft und Religion keine Rolle. Weder auf den Tribünen noch auf dem Platz. Der evangelische Theologe Christoph Quarch.
Der Fußball öffnet dem Menschen einen Raum, einen Spielraum, in dem er in einem intensiven Sinne sein eigenes Lebendigkeitspotenzial entfalten kann. Und das ist, wenn wir es genau nehmen, der Sinn von Spiritualität. Spiritualität hat nichts zu tun mit Moral oder mit Ethik oder mit Dogmen. Spiritualität ist zunächst einmal gar nichts anderes als eine Erfahrungsform intensiver, echter, gesteigerter Lebendigkeit.
Fans, die nach einem Heilsversprechen oder gar Erlösung suchen, werden im Gemeinschaftserlebnis allenfalls eine Form von Erfüllung finden. Um metaphysisch nicht unsanft auf dem Boden zu landen, wenn es mal nicht so läuft, sollten der Fußball und seine Helden daher auch nicht maßlos vergöttert werden.